Herzlich willkommen zum Podcast von Verstehe Dein Hund, dein Podcast für mehr Miteinander. Schön, dass du reinhörst. Dieses Mal habe ich meine Freundin Franzi zu Gast und sie teilt mit uns ihre Geschichte zu den Anfängen mit ihrer Hündin Tala. Um sich ihren Wunsch vom eigenen Hund zu erfüllen, schmiedete Franzi damals den Plan, ihren zukünftigen Hund in ihre Arbeits- und Berufswelt zu integrieren. Diesen Plan machte sie allerdings noch ohne Tala. Was genau ihr Plan war, welche Stolpersteine ihren Weg gepflastert haben und wie sie letztlich doch in ein Miteinander fanden, das erzählt uns Franzi im folgenden Gespräch. Ich bin ganz gespannt, ob du dich vielleicht auch ein klitzekleines Stück in Franzis Geschichte wiederfinden kannst, denn auch wenn jeder Weg und Werdegang natürlich völlig individuell verläuft, sind unsere Erwartungen und unser Bild von einem Hund häufig ein Ergebnis unserer gesellschaftlichen Sozialisierung. Dies führt dazu, dass wir natürlich ähnliche Vorstellungen als Ausgangspunkt zu Beginn mit unseren Hunden haben und dadurch auch ähnliche Erfahrungen sammeln oder in ähnliche Dynamiken geraten können, wenn uns unsere Hunde mit ihrer Realität konfrontieren oder eben mit dem, was sie brauchen. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Hör am besten einfach selbst. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Hi. Ja, hi. Ja. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Wer bist du? Du hast ja auch einen Hund. Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin die Franzi, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe Frühförderung studiert, dann meinen Master in Rehabilitationswissenschaften gemacht, arbeite aber hauptsächlich im sozialpädagogischen bzw. heilpädagogischen Bereich. Das sage ich jetzt, weil es für die Geschichte mit meinem Hund relativ relevant ist. Und bin auch noch Autismustherapeutin. Meine Hündin, das ist die Tala, ist eine weiße Schäferhündin. Die ist jetzt knapp 7,5 Jahre alt, also sie wird im Januar schon 8. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Ja, es rennt, das ist echt immer irre.
Genau. Und ja, das erstmal zu uns.
Ja, sehr schön. Ja, wir haben uns ja auch tatsächlich damals über den Hund kennengelernt. Und an Talas Alter kann man immer so ganz gut festmachen, wie lange wir uns schon kennen. Weil, ja, genau, wir haben uns auf einem Hundespaziergang getroffen und ich habe euch, glaube ich, angequatscht, weil ich diesen kleinen weißen Hund gesehen habe.
Ganz genau, ja.
Und ja, und das war natürlich für mich ein totaler Eyecatcher, weil meine Hündin war damals ja noch gar nicht so lange tot und ja, das war ja auch ein weißer Schäfer und Mix.
Ja, stimmt.
Und deswegen konnte ich dann nicht einfach so an euch vorbeigehen. Genau, aber um zu eurer Story zurückzukommen, erzähl doch mal, was so dein Plan war ursprünglich, welchen Plan du mit Tala hattest. Ja, was so deine Idee vielleicht auch vom Zusammenleben mit dem Hund war, bevor Tala überhaupt zu euch eingezogen ist.
Mhm. Also ich fange mal ganz am Anfang an. Also ich bin nie mit Hunden aufgewachsen, aber so diesen Traum in mir, gerne mal eine Hundemama zu sein oder einen eigenen Hund zu haben, der war eigentlich schon immer da. Ich glaube, das haben viele Kinder.
Ja, bestimmt.
Und in meinem Freundeskreis hat dann auch eine sehr gute Freundin von mir sich einen Hund zugelegt. Und ach, ich habe mir dann eigentlich immer schon gewünscht, dass ich das auch irgendwann so habe oder so machen kann. Dann war ich irgendwann im Studium mit einer Freundin einen Monat in Schweden und da... Also wir haben so ein Workaway gemacht, wo wir dann auch knapp 2 Wochen auf einer Husky-Farm gearbeitet haben. Also dann auch nochmal sehr viel Kontakt mit Hunden und es war schon toll. Und irgendwie, ja, ist da der Wunsch eigentlich immer mehr in mir gereift, dass ich gerne mir einen Hund zulegen möchte. Und dann habe ich überlegt, wie sich das denn alles so vereinbaren lassen könnte. Weil für mich war ja klar, nach meinem Studium gehe ich Vollzeit arbeiten und das wird schwierig. Mein Partner arbeitet auch Vollzeit, also hol mir ja keinen Hund, damit er den ganzen Tag alleine ist. Habe ich überlegt, ob sich das nicht irgendwie mit meinem Beruf vereinbaren lässt. Und dann kam mir die Idee, eine Hündin oder einen Hund, damals wusste ich noch nicht, welches Geschlecht es wird, mir zuzulegen und eine Therapiebegleithunde-Weiterbildung zu machen. Genau.
Mhm.
Gesagt, das getan.
Das war der Plan.
Genau. Das war der Plan, ja, ja.
Also Tala sollte dich praktisch beruflich begleiten und Therapiebegleithund werden. Aber da wusstest du ja noch nicht mal, ob Rüde oder Hündin. Also der Name Tala stand da ja auch noch gar nicht im Raum.
Ganz genau. Das Einzige, was damals schon, also wo ich damals schon beruflich stand, war in der Frühförderpraxis. Ich war zwar noch im Studium, aber habe halt nebenbei schon in der Frühförderung gearbeitet. Und deswegen wusste ich, dass das auch ein Arbeitsfeld ist, wo sich das gut kombinieren lässt.
Mhm. Und wie hast du dich dann erstmal darauf vorbereitet? Also Das ist ja dann schon ein relativ spezieller Bereich, wo der Hund ja dann eingesetzt werden soll. Wie war dann so dein Vorgehen oder was waren deine Gedankengänge?
Also erstmal war es ja nur eine Spinnerei. Ich habe mir ganz viele weitere Gedanken dazu gemacht. Habe ein bisschen gegoogelt, habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch was es denn bedeutet, wie die Arbeit überhaupt aussieht mit einem Hund. Ich weiß, dass ich damals noch, ich weiß nicht mehr genau, ob es eine Ergotherapeutin oder eine Physiotherapeutin war. Die habe ich im Internet gefunden und die habe ich kontaktiert und gefragt, glaube ich sogar, ob ich ein Praktikum bei ihr machen kann. Mhm. Ging nicht, aber sie hatte mir vorgeschlagen, dass wenn ich mich für diese Therapie-Begleithunde-Geschichte interessiere, dass ich sie einfach mal für einen Tag begleite und hospitieren komme.
Ah, cool.
Genau, das fand ich auch super. Also es war total nett. Die hatte, glaube ich, einen Border Collie und einen Australian Shepherd. Und hat dann angeboten, dass ich sie begleite, während sie in einem Seniorenheim eine Therapiestunde gibt, eine Gruppenstunde. Mhm. Und das habe ich gemacht und ich war sehr begeistert, weil die Hunde waren sehr gut konditioniert auf die Tricks, die sie da dann eben mit ihnen durchgeführt hat. Beispielsweise den älteren Leuten dann Bälle reichen oder... Also die Leute sollten auch kognitiv ein bisschen mitarbeiten oder irgendwelche Dinge benennen, dann haben die Hunde das gebracht. Also es waren ganz viele unterschiedliche Elemente, wo dann eben auch aus physiotherapeutischer oder ergotherapeutischer Sicht ganz viel abgefragt wurde.
Mhm, von den Leuten halt dann
genau,
auch.
Genau, für die Menschen. Und für die war das Highlight des Monats eigentlich, wenn die Therapeutin mit ihren Hunden vorbeikam. Ja, und das war wirklich schön mit anzusehen.
Ja, das ist auch irre, ne, was dann da Tiere oder eben auch dann in dem Fall Hunde einfach dafür eine Brücke schlagen können. Ne? Und was das für eine Türöffner sein kann.
Absolut, das hat sie auch damals gesagt, dass das irgendwie einen ganz anderen Zugang ermöglicht zu Klienten und Patienten. Genau, dann habe ich mich mit meiner Freundin ausgetauscht, die ja selber auch einen Hund hat und habe mal darüber mit ihr gesprochen, was ein guter Zeitpunkt wäre. Ja, die hat mich eigentlich darin bestätigt, dass ich gerade in meinem Masterstudium bin, viel Zeit habe, noch wenig arbeite. Meine Mutter hat auch angeboten, dass sie dann in der Zeit, in der ich arbeite, auf den Hund aufpassen könnte, gerade wenn er noch so jung ist. Mhm. Mein damaliger Partner, heutiger Mann, musste natürlich auch mitziehen. Also auch mit dem habe ich Gespräche geführt. Ja, und dann habe ich eigentlich auch schon mit meinem Arbeitgeber gesprochen, was er davon so hält.
Ah ja, klar.
Und der hat mir versichert, dass es für ihn völlig in Ordnung ist und er sich das gut vorstellen kann, dass ich in der Frühförderung auch mal eine Förderstunde mit Hund durchführe. Dann kam so der Ball ins Rollen und ich habe mir die ersten Züchter angeguckt.
Ah ja, okay.
Genau.
Sehr gut. Und du hast ja vorher schon von der weißen Schäferhündin gesprochen. So, wie kamst du dann speziell auf die Rasse? Also hatte das dann auch schon damit zu tun, dass du dich da für diese Rasse entschieden hast oder war das Zufall?
Ich hatte ehrlich gesagt am Anfang gar keine Ahnung von Rassen und ich wusste überhaupt nicht, welche Rasse sich gut eignet. Und habe dann überlegt, ja, vielleicht so ganz klassisch ein Labrador oder ein Golden Retriever oder eben auch vielleicht ein Australian Shepherd oder Border Collie, weil die ja auch so einen riesen Will to Please haben, aber halt auch gut ausgepowert werden müssen. Mhm. Und tatsächlich war damals, während ich mich damit beschäftigt habe, ein Freund bei uns zu Besuch und er hat einfach mal in den Raum geworfen, holt euch doch einen weißen Schäferhund, die sehen total cool aus.
Oh, ja.
Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich tatsächlich auch viele Seiten gefunden, wo es hieß, die haben großen Will to Please, die sind sehr sensibel, die arbeiten gerne mit den Menschen zusammen und dass sie wohl als Therapiehunde auch gut geeignet seien.
Mhm.
Ja, darauf habe ich mich dann so ein bisschen verlassen. Das haben wir dann letztlich ja auch, also ich glaube, ich habe mit zwei Züchtern gesprochen, die bei denen wir dann geblieben sind, weil das auch vom Timing her gut gepasst hat. Also es hing ja dann auch immer so ein bisschen davon ab, wann ist der nächste Wurf geplant und klappt das mit dem Wurf oder nicht. Und ich konnte ja jetzt nicht 3 Jahre warten, bis es irgendwann mal klappt, sondern ich hatte jetzt dieses Zeitfenster zur Verfügung, weil ich noch an meiner Masterarbeit saß und da konnte ich mir dann eben noch ein bisschen Zeit für nehmen. Ja. Und die haben mir dann eigentlich ein sehr gutes Gefühl gegeben, die Züchter, indem die gesagt haben, ja, das, die Hunderasse ist sehr, sehr gut dafür geeignet und sie hätten auch schon aus vorherigen Würfen einige Welpen für die Therapie ausbilden, also nicht selber ausbilden lassen, aber eben an Besitzer vermittelt, die dann selbst therapeutisch oder pädagogisch gearbeitet haben und die Hunde mit eingebunden haben. Und das hat mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben.
Ja, cool. Also Züchter haben sich dann darin schon auch bestätigt, beziehungsweise dass dann sogar von den Hunden dann sogar in der Therapie schon waren. Dann hat man ja auch das Gefühl, dass die Leute sich schon damit auskennen.
Absolut. Es war auch so, nicht dieses klassische, man fährt hin und man sucht sich einen Welpen aus. Ah, ja. Man kennt ja dieses Klischeebild mit der erste Hund, der auf mich zustolpert, und dann hat der Hund mich ausgesucht.
Ja.
So war es bei uns gar nicht. Also wir haben die schon besucht, bevor der Wurf überhaupt da war, haben uns kennengelernt und dann kam der Wurf. Und wir durften jede Woche kommen, das war sehr schön.
Ja, schön, ja.
Aber wir durften uns noch keinen Welpen aussuchen. Also wir durften uns gar keinen Welpen aussuchen. Es wurde ein Welpentest gemacht und die Welpen wurden zugeteilt, weil wir auch nicht die einzigen waren, die gesagt haben, der Hund soll später in pädagogisch-therapeutischem Feld arbeiten, sondern es gab auch noch eine Psychotherapeutin und eine Ergotherapeutin.
Ah, okay.
Die wollten auch jeweils einen Hund. Und deswegen haben die Züchter von vornherein gesagt, die möchten auch selber gerne alles richtig machen. Und holen jemanden aus einer Hundeschule, aus einer sehr bekannten Hundeschule. Ich glaube, den Namen nenne ich jetzt lieber nicht. Und die hat dann, ich glaube, da waren die Hunde 5 oder 6 Wochen alt, hat dann den Welpentest gemacht.
Ja, ja.
Genau, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gemacht hat, aber mal einmal vorsichtig auf den Rücken gedreht und geguckt, wie der Hund reagiert. Verschiedene Gegenstände hingelegt, geguckt, wie er überhaupt auf fremde Personen reagiert. Sowas hat sie halt gemacht.
Ja, 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 genau, das sind oft so Standardtests, würde ich jetzt mal sagen, wie die Hunde dann in verschiedenen Situationen reagieren, woraus dann Schlüsse gezogen werden über Persönlichkeit und den Charakter. Ja, okay, also das heißt, da war ja dann schon viel basiert, was dann auch in diese Richtung ging. Und viel professionelle Unterstützung eigentlich auch von vornherein.
Ja, eigentlich
da
schon.
Gewesen. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, und wie ging es dann weiter? Also dann wurde euch praktisch ein Welpe zugeteilt.
Genau, wir haben dann erfahren, also die Welpen waren nur nach Farbe eingeteilt und wir durften vorher, das durften wir schon sagen, ob wir eine Präferenz haben, einen Rüden oder eine Hündin haben zu wollen. Wir haben gesagt, wir können uns das gut mit einer Hündin vorstellen. Die Gründe weiß ich gar nicht mehr so genau. Und es hatte auch genau gepasst. Also die hatten ja wirklich für jeden Interessenten hatten die einen Welpen in dem passenden Geschlecht.
Oh, krass.
Also es war schon ein großer Zufall, dass das so hingehauen hat.
Das stimmt.
Und die Hunde hatten dann nur eine farbliche Zuordnung, also verschiedene Halsbänder. Ja. Und wir haben dann quasi Frau Gelb.
Ach, Frau Gelb.
Genau, Frau Gelb zugeordnet bekommen. Ja. Und das war ganz spannend. Also heute weiß ich, dass die Hundetrainerin wahrscheinlich nicht alles richtig gemacht hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also generell, wir saßen danach alle in der Runde zusammen und es war auch wirklich ein schöner Tag. Es wurde auch irgendwie Essen zusammengestellt.
Also alle waren da, alle waren Leute, die einen Welpen bekommen haben, waren alle zusammen dort.
Ja, die Züchter haben alle eingeladen, um quasi bekannt zu geben, wer welchen Hund bekommt.
Ah, okay.
Und unmittelbar nachdem dieser Test gemacht wurde. Und dann hat die Trainerin auch zu jedem Hund was erzählt.
Ah, die war auch da.
Die war da,
okay,
genau. Die war da und hat dann auch Fragen klären können, theoretisch.
Ja.
Aber letztlich weiß ich noch, dass als sie uns Thaler, also Frau Gelb, zugeteilt hat, dass sie gesagt hat, dass sie die Worte benutzt hat, dass sie zwar sehr skeptisch sei und vorsichtig, aber sie wäre der einzige Welpe gewesen, der spielerisches Verhalten gezeigt hätte.
Also sonst hat kein Welpe...
Also indem er die Vorderpfoten nach unten ausgestreckt hat und den Po in die Luft gehalten hat.
Okay, also das waren 5 bis 6 Wochen alte Welpen, aber der einzige Welpe, der gespielt hat, war Thaler.
Genau.
Okay.
Und dann war ihre Assoziation oder ihre Schlussfolgerung, ja, ich arbeite ja in einem pädagogischen Feld und mit Kindern ist ja dann super, wenn der Hund sehr verspielt ist, dann wird man ja auf jeden Fall eine Ebene finden, wo man connecten kann. So, das war, glaube ich, so die Kernaussage aus dem Ganzen. Und ich hatte ja keine Ahnung und dachte, ja gut, ein verspielter Hund, damit kann ich arbeiten, da kann ich gut eine Connection herstellen. Das sollte sich aber herausstellen, dass sie nicht nur skeptisch ist. Was mir so ein bisschen das erste Mal dann im Nachhinein aufgefallen ist, ist, die war nicht alleine da. Sie hatte so eine Assistentin dabei. Und die Assistentin hat gesagt, dass der uns zugeordnete Hund, die Hündin, sie sehr an ihre eigenen Hündin erinnern würde. Und sie sei sehr unsicher und vorsichtig.
Oh, ja.
Und dann war ich auch so, okay, was heißt das?
Die erste Irritation.
Das war die erste Irritation, die mir danach auch im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, spannend. Ich muss erst mal sagen, dass die Züchter haben sich ja wahnsinnig viel Mühe gegeben, ne? Also, und ich finde es grundsätzlich auch gar nicht so verkehrt, so ein bisschen zu gucken, welche Menschen hat man da und wie sind die Hunde natürlich vom Charakter und von der Persönlichkeit und wer könnte zu wem passen, ist ja erstmal ein total guter Ansatz. Auch, dass man sich dann nochmal so eine externe Unterstützung und Beratung irgendwie da an die Seite holt, muss man, finde ich, jetzt erstmal loben und gutheißen. Und sicherlich hat es auch da erstmal jeder gut gemeint. Ja, und wie das Leben dann halt so spielt, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Mhm. Aber dazu kommen wir ja noch. Okay, und dann kam sicherlich irgendwann auch der große Tag, an dem konntet ihr dann Frau Gelb zu euch holen. Ja, wie würdest du so die erste Zeit beschreiben? Also für dich war das ja dann was komplett Neues, ne? Also du hast ja gesagt, du bist nicht mit dem Hund aufgewachsen, du kanntest das ja irgendwie noch gar nicht. Also das heißt, alles war ja aus deiner Fantasie eigentlich heraus, wie es mit dem Hund überhaupt ist.
Ja.
Und mit einem Welpen.
Ja, absolut. Also es war schon eine komplette Umstellung, was ich eben auch gar nicht erwähnt habe. Wir sind sogar extra umgezogen, weil wir in unserer alten Wohnung hätten keinen Hund halten dürfen.
Ah.
Und es wurde aber direkt eine Straße weiter eine Wohnung frei, weil Freunde von uns ausgezogen sind, die hatten eine Terrasse und dann haben wir die Wohnung übernommen. Ja, das war neu, aber ehrlich gesagt, also es ist jetzt fast 8 Jahre her und man kennt es ja so stressige Erinnerungen verwischen irgendwie.
Zum Glück.
Zum Glück,
bleiben ja genau die eher haften.
Ja, ja, in dem Fall ist tatsächlich, also sie war recht schnell stubenrein, aber ich weiß noch, dass in den ersten paar Wochen, wo wir dann nachts wirklich mehrmals aufstehen mussten, ich irgendwann zu meinem Partner gesagt habe, ich glaube, ich kann keine Kinder kriegen. Das ist ja so anstrengend. Ich bin die ganze Zeit müde.
Ja.
ja, aber das hat sich dann Gott sei Dank gelegt. Also das war wirklich kein langes Thema mit der Stubenreinheit.
Schön. Und ja, wie ging es dann weiter? Also was habt ihr dann mit ihr so unternommen? Wart ihr direkt in der Hundeschule? Wart ihr in dem Welpenkurs? Also wann fängt man an, den Hund da auch auf so therapeutische Bahnen zu lenken? Geht das schon als Welpe los oder wie war da so dein Vorgehen?
Also wir sind direkt in die Hundeschule gegangen, in die Welpenschule.
Und war das eine Hundeschule, die jetzt auch speziell irgendwie therapiehundemäßig ausgelegt war oder war das einfach eine ganz normale?
Nee, das war es tatsächlich nicht. Also es war eine ganz normale Hundeschule und es ging erstmal darum, Sozialkontakte sozusagen herzustellen und ein Gefühl für den Hund zu bekommen und auch unter anderen Hundebesitzer zu kommen und so die ersten Schritte, würde ich mal sagen. Also wir sind eine Hundespielgruppe schon fast, aber auch viel Konditionierung. Also jetzt im Nachhinein betrachtet habe ich auch gemerkt, dass da weniger auf die Beziehungsebene geachtet wurde, sondern mehr auf Sitz, Platz, Bleib.
Ja, ja.
Um es mal so runterzubrechen.
Die Klassiker.
Ne? Genau. Ja. Das haben wir direkt am Anfang gemacht. Ich habe mich dann aber auch schon beschäftigt damit, wo ich meine Fortbildung machen kann. Therapiebegleithundeteam nennt sich das ja. Und hatte mir da verschiedene Sachen angeguckt und dann ein Institut rausgesucht, was gute Bewertung hatte, gutes Feedback, wo es auch viele Videos zu gab. Und das waren so Blockveranstaltungen dann. Also ich habe dann irgendwann mit der Theorie angefangen. Aber es war klar, dass die Thala die Prüfung da erst machen darf, wenn sie ein gewisses Alter erreicht hat.
Okay.
Deswegen habe ich mir damit ein bisschen Zeit gelassen. Ich glaube, sie war dann so ein halbes Jahr alt, als ich gestartet habe.
Ah, okay. Das heißt, bis zum halben Jahr warst du in einer ganz normalen Hundeschule.
Genau.
Und dann ab einem halben Jahr, und dann musste sie da auch irgendwie eine Eignungsprüfung machen oder konntest du mit ihr einfach...
Also ich konnte tatsächlich einfach starten. Das war so aufgebaut, dass ich erstmal Theorie hatte, nur für mich. Wo ich dann auch gelernt habe, ich hätte schon viel früher mit der Theorie anfangen können, quasi schon Beginn Thalas Einzug oder auch schon vorher. Es gab einige Leute, die da auch schon gesagt haben. Aber ich dachte, ich mache halt alles in einem Rutsch durch. Das war quasi auf so ein halbes Jahr oder ein Jahr ausgelegt und aufeinander aufbauend. Und ich wusste ja, der Hund muss mindestens, ich glaube, weiß ich gar nicht, 12 oder 18 Monate alt sein, bis er dann am Ende die Eignungsprüfung machen darf. Aber bevor diese Eignungsprüfung quasi zustande kam, musste ich Theorie machen, eine Theorieprüfung und mit ihr Praxisblöcke.
Ah, okay. Und was beinhaltete da die Theorie? Zum Beispiel, also jetzt
zum Beispiel Erste Hilfe auch beim Hund, aber auch wie der Hund tatsächlich aktiv eingesetzt werden kann im therapeutisch-medizinisch-pädagogischen Kontext.
Ah, okay.
Und ganz unterschiedliche Sachen, auch die Anatomie des Hundes haben wir, glaube ich, besprochen. Waren schon auch wirklich schöne, wichtige Dinge dabei.
Ja, also hört sich schon recht umfangreich an.
Ja.
Definitiv. Okay, und dann war das aber auch mit dem Hund selbst, als sie dann ein halbes Jahr alt war, schon auch praktischer Unterricht oder... War das auch theoretisch?
Die Praxisblöcke waren dann mit ihr zusammen.
Ja.
Das waren 2 Wochenenden in einer Gruppe, wo wir uns auf dem Hundeplatz getroffen haben mit einer Trainerin und dann eben verschiedene Themen auch nochmal durchgegangen sind. Und die Praxisprüfung, die quasi darauf aufgebaut hätte, wäre, dass sie verschiedene Tricks aus so einem Katalog, sage ich mal, hätte durchführen müssen, während auch fremde Personen dabei sind.
Ah, okay.
Und ich habe tatsächlich alles mit ihr gemacht, bis auf die Prüfungen.
Ja, okay. Ja.
Weil ich dann irgendwann an den Punkt kam und gemerkt habe, ich glaube nicht, dass wir bestehen.
Okay.
Ja,
und die Tricks an sich, also man, die werden einem ja dann auf dem Platz da wahrscheinlich gezeigt, wie man es übt, aber üben und festigen tut man es dann ja wahrscheinlich irgendwie so für sich zu Hause. Und dann wird das einfach nur beim nächsten Mal abgerufen oder nochmal gezeigt, wie weit hat es geklappt oder wo gibt es noch Fragen oder Unklarheiten oder...
Genau, ja. Also ich habe sogar schon in der Theorie eigentlich gelernt, welche Tricks so möglich sind und konnte mich auch schon so ein bisschen auf die Praxistage vorbereiten mit ihr. Und sie war eigentlich immer, also der Will to Please, der ist ausgeprägt.
Ne? Ja,
was das Konditionierung angeht, war das gar kein Thema. Womit wir von Anfang an Schwierigkeiten hatten, waren ihre Unsicherheit gegenüber fremden Menschen. Und gegenüber fremden Hunden war sie immer sehr unterwürfig, noch als Welpe und beschwichtigend, bis sie gewachsen ist. Und dann gab es leider auch irgendwann mal einen Zwischenfall, wo sie gebissen wurde.
Ja, okay.
Von einem anderen Hund. Und das hat ihr gar nicht gut getan. Für ihren Selbstwert und für ihre Unsicherheit. Und ja, das habe ich dann das erste Mal richtig bei diesen Praxistagen dann auch gespürt. Weil überall
die Veränderung hast du dann auch gemerkt. Ja.
Weil überall um uns herum ja andere Hundeteams, Mensch-Hundeteams unterwegs waren, die gleichzeitig mit uns trainiert haben. Und für sie den Fokus auf mich zu halten und mit mir im Training zu bleiben, hat nur so lange funktioniert, wie unser Raum auch respektiert wurde.
Sobald
jemand um uns herum gegangen ist, sei es Hund oder Mensch, ist sie ausgeschlagen, hat versucht zu verbellen.
Ja, okay, dann hat sie die Nerven verloren.
Genau,
okay,
ziemlich deutlich gesagt, das ist mein Bereich hier und du gehst bitte in deinen Bereich.
Genau, aber sind die an euch vorbeigegangen oder sind die auch auf euch zugekommen?
Die sind im Rahmen von Übungen auch schon mal auf uns zugekommen.
Ja, okay. Ja. Und hast du da einen Unterschied dann gemerkt, dass es vorher besser geklappt hat und dann kam dieser Beißvorfall und danach war es schwieriger?
Also es war mit Menschen von Anfang an schwierig. Mit dem Beißvorfall wurde es mit Hunden dann auch schwierig.
Ah, okay. Dann wurde da die Unsicherheit dann auch verstärkt.
Vorher konnte ich mit ihr spazieren gehen und sie war immer ein bisschen stürmisch im Erstkontakt. Also da wurde dann vielleicht auch schon mal gewufft. Aber es war kein Verbellen und es war auch nicht so stark konfrontativ. Es war eher eine Aufregung und eine impulsive Geschichte vorher. Und mit dem Hundebiss, den sie dann hatte, war sie total skeptisch allen anderen Hunden gegenüber und hat alle erstmal von sich ferngehalten. Oder hätte sie am liebsten von sich ferngehalten, wenn ich sie gelassen hätte.
Ja. Genau. Okay, das ist natürlich auch immer was total Ungünstiges, was dann auch mit reinschwingt und wenn es dann halt nochmal den entsprechenden Charakter trifft und dann so einen sensiblen Hund, für die dann eine negative Erfahrung reicht, dass die das dann halt so entsprechend abspeichern, kann das eine sehr ungünstige Kombination sein. Okay, und dann stelle ich mir das grundsätzlich total, ja, also so ein halbes Jahr, dann ist der Hund ja auch irgendwie so mitten in der Pubertät, also dann ist ja auch viel... Ja, wie sagt man, Knete im Kopf. Also die Ablenkung ist ja eh dann groß. Das stelle ich mir grundsätzlich auch unabhängig von allem anderen auch als ein sehr, sehr schwieriges Alter vor, in so einer Umgebung dann lernen zu können und so weiter und so fort. Da wird dann schon recht viel vom Hund verlangt und erwartet, finde ich zumindest. Kannst du vielleicht einen Beispieltrick nennen? Also was waren das für Tricks, die ihr da geübt habt?
Also ein Beispiel, vor dem ich auch wirklich Angst hatte in der Prüfung.
Ach echt?
Ja, weil ich wusste, dass Thaler ihren Raum braucht und fremde Menschen eh schwierig sind. Also wir haben immer viel mit Futter auch gearbeitet.
Ja.
Ne? Und das war aber, also sie ist Gott sei Dank mehr oder weniger ein sehr verfressenes Hündchen. Deswegen konnte man sie damit gut kriegen. Aber es gab einen Trick, da ist sie aus dem Platz quasi in die Liegeposition, in die seitliche gegangen. Also quasi
auf die Seite
Schlafposition,
Einmal auf die Seite gekippt.
Genau, und da sollte sie dann so lange bleiben, theoretisch, wenn wir die Prüfung gemacht hätten. Und jemand hätte sich auf sie draufgelegt mit dem Kopf, sie als Kissen benutzt, um den Herzschlag zu hören.
Ja. Oh, okay.
Und sie bleibt so lange liegen, bis derjenige dann auch wieder aufsteht und ich quasi sage, okay, aufwachen.
Okay.
Ne? Also das wäre so eine... Und sie konnte das. Sie konnte das mit mir super.
Ja,
sie konnte es auch mit Menschen, die sie kannte, super. Ja, weil ich wusste, mit jemand Fremden wird das nichts.
Das Vertrauen dann nicht so ist, das ist natürlich auch wirklich extrem. Ne? Also was das für einen Hund bedeutet, sich da so komplett flach auf den Boden zu legen und jemand anderes legt sich ja mit einem gewissen Gewicht auch noch auf einen drauf. Das ist wirklich keine leichte Übung, würde ich sagen.
Ja, das ist also auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Pflichtübung war oder eine Freiwillige. schwierige Übung. Ich weiß halt, dass das bei uns gut geklappt hat. Mhm. Aber bei uns hat halt alles gut geklappt, solange keine fremden Personen involviert waren.
Ja, klar.
Deswegen war es ohnehin schwierig abzuschätzen. Es gab auch eine Übung, wo sie quasi Platz auf Distanz machen musste.
Mhm.
Ist irgendwo sitzen geblieben. Ich habe sie abgerufen und habe sie dann ins Platz geschickt, ohne dass sie schon bei mir angekommen ist.
Auf dem Weg praktisch.
Genau.
Ja.
So
ja,
was
ja.
wäre auch
ja.
klassisch üben.
Das sind auch so typische Gehorsamssachen, die man auch aus der Unterordnung und so weiter kennt.
Ja.
Okay, und würdest du dann auch sagen, dass es auch der Zeitpunkt war, wo es dann grundsätzlich mit ihr schwieriger wurde? Also was du gerade eben halt angesprochen hast, dass sie halt wahrscheinlich so mit Anfang Pubertät auch angefangen hat, diese Skepsis gegenüber Menschen zu verstärken und dann eben durch den Hundebiss eben auch dann, was die anderen Hunde dann betraf. Hat sich das nur aufs Training bezogen oder auch auf euren Alltag und auf eure Spaziergänge?
Also ich würde sagen, es war von Anfang an da, diese Unsicherheit.
Mhm.
Am Anfang, und das ist ja auch so eine Geschichte, man holt sich ja dann auch Ratschläge, man spricht mit Hundetrainern, man spricht mit den Züchtern. Und tatsächlich war so die mehrheitliche Aussage, macht einfach viel mit ihr, nimmt sie überall mit hin. Sie soll das alles kennenlernen, sie soll Kinder kennenlernen, sie soll andere Menschen kennenlernen. Wenn Passanten in der Fußgängerzone interessiert sind, steckt denen doch mal ein Leckerchen zu, dann können sie die füttern. Und das haben wir halt alles ernst genommen, weil wir dachten, okay, wenn sie es kennt, vielleicht bricht dann irgendwann das Eis. Und im Nachhinein weiß ich, ich hab schlimmer gemacht, weil ich so ein bisschen ihr Vertrauen damit zu mir wahrscheinlich gebrochen habe, weil ich sie immer wieder neuen Situationen ausgesetzt habe, die sie eigentlich verunsichert haben.
Die sie einfach komplett überfordert haben wahrscheinlich.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Also die werden, auch wenn sie das Leckerchen immer dankend angenommen hat, waren es trotzdem Situationen, die für sie wahrscheinlich sehr, sehr stressig waren. Und problematisch wurde es dann ab dem Punkt, wo sie natürlich größer wurde. Ich meine, ein Schäferhund ist ja auch kein kleiner Hund.
Nee.
Und sie ihre Stimme auch so für sich entdeckt hat. Ne? Wo aus dem kleinen, süßen, weißen Fellknäuel auf einmal ein großer Hund mit einer sehr dominanten oder sehr tiefen Stimme, sehr tiefen Bellen, auch Eindruck auf die Leute machen kann.
Auf jeden Fall, das ist eine imposante Erscheinung, definitiv.
Ja, und wenn die sich in die Leine wirft, dann musst du halt auch mit beiden Händen festhalten.
Ja, absolut. Und dann kommt der eigene Stress und die eigene Unsicherheit in solchen Situationen noch dazu. Und dann ein Hund, der auch in der Unsicherheit ist, das bedingt sich dann natürlich in alle schlechten Richtungen, die man sich so vorstellen kann. Also im Endeffekt habt ihr euch ständig selbst überfordert, könnte man ja so ein Stück weit sagen.
Ja.
Ne? Also grundsätzlich ist der Ansatz bestimmt nicht verkehrt, dass man sich natürlich mit den Dingen konfrontiert, aber wahrscheinlich war das Maß, in dem ihr das getan habt, viel zu viel und viel zu extrem, dass es dann halt, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sich eher so in die andere Richtung entwickelt hat, also eher schlimmer wurde statt besser.
Ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Was würdest du sagen? Weil du hast ja dann alles unternommen. Also du hast ja von vornherein dir versucht, einen Hund auszusuchen, der genau für das gemacht ist oder genau für das passt, was du vorhast. Du hast dich von Anfang an entsprechend informiert und du hast dir da die entsprechenden Institute rausgesucht. Du hast ja vom Züchter bis zur Hundeschule bis eigene Theorie-Sachen erstmal alles getan, was man so tun konnte. Also sicherlich hast du auch das ein oder andere Buch gelesen und ich weiß nicht, was alles. Also weiß jetzt nicht, was du hättest noch mehr machen können. Genau, was macht das dann? Also, dass man halt von seinem Gefühl alles versucht und alles tut und trotzdem wird es schlimmer statt besser.
Mhm. Ja, wie du schon sagst, ich hätte nicht mehr machen können. Wahrscheinlich hätte ich weniger machen müssen. Das weiß man natürlich im Nachhinein immer besser.
Ja.
Also ganz lange habe ich auch gedacht, das wird schon. Ne?
Also
gerade wo sie in der Pubertät war und ich wusste, okay, ne, sie ist halt auch noch nicht erwachsen und das muss sich alles erstmal vielleicht ein bisschen setten. Und mit der positiven Erfahrung wird es dann vielleicht auch besser. Und ich habe in der Zeit auch tatsächlich meine Arbeitsstelle einmal gewechselt, bin von der Frühförderung aber beim gleichen Arbeitgeber geblieben, aber dann eben in eine heilpädagogische Tagesgruppe, wo wir ein Büro hatten und meine Teamleitung damals war auch total aufgeschlossen dem Thema gegenüber, sodass wir dann eine Hundebox ins Büro stellen konnten. Ich konnte sie mitnehmen und wir haben dann eigentlich nur so das Bare Minimum immer gemacht. Ne? Also sie war zwar vielen Situationen ausgesetzt, aber ich bin zum Beispiel mit den Kindern mit ihr einfach nur spazieren gegangen. Die Kinder sollten keinen Blickkontakt halten mit ihr und sollten sie nicht anfassen, sondern es war nur ein gemeinsamer Spaziergang.
Mhm.
Und wenn wir einen guten Tag hatten, wurden noch Stöckchen geworfen oder Leckerchen verteilt und sie hat sie gesucht. Und dann ist sie wieder ins Büro gegangen, hat geschlafen.
Ja.
Also wir haben dann wirklich versucht und ich habe auch mit vielen gesprochen, auch bei der Fortbildung mit dem Dozenten damals, was ich noch machen kann. Und wir haben alles ausprobiert. Ich habe alles ausprobiert. Aber irgendwann kam dann trotzdem der Punkt, dass ich gemerkt habe, wir machen eigentlich keine Fortschritte. Und ich bin gestresst, weil ich gemerkt habe, mein Hund ist gestresst. Die Kinder können nicht so mit ihr Umgehen, wie es wünschenswert wäre, also wie es eigentlich in einem Therapiebegleithundesetting sein sollte.
Ja.
Ne, dass sie ja eine positive Erfahrung mit dem Hund haben und nicht eine einschränkende Erfahrung, ja, so in klar. dem Sinne, dass sie den Hund ja gar nicht anfassen dürfen.
Ja.
Und es gab dann auch eine Situation, ich glaube, die hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Da war ein junges Mädchen aus der Gruppe bei, die hat Thaler dann ein paar Tricks machen lassen. Das hatte nämlich zu einem Zeitpunkt sehr gut funktioniert.
Mhm.
Und dann durfte sie sich am Ende noch einen Trick überlegen und hat ein bisschen länger überlegt. Und Thaler ist halt vor ihr und die Anspannung hat sich aufgebaut. Und Thaler ist sehr sensibel und sehr impulsiv. Und irgendwann hat sie dann losgerufen, das Mädchen, und hat gesagt, acht. Und hat die Beine so gespreizt. Ah, acht war quasi ein Kommando, dass Thaler einmal durch die Beine läuft in Form einer acht.
Ja, um die Beine dann herum. Mhm.
Und Thaler war gut drauf, ne? Sie hatte aber eben eine gewisse Anspannung, weil sie die ganze Zeit gewartet hat, ist dann los und hat dabei einmal so gewufft.
Ja, okay.
Und das hat das Mädchen sehr erschreckt, sodass sie dann nicht stehen geblieben ist, sondern drei Schritte rückwärts und einen Schrei von sich gegeben hat. Und daraufhin hat sich Thaler wieder erschreckt, sodass Thaler dann aus dem leichten Wuff, um Spannung abzubauen, ein richtiges Gebelle wurde.
Mhm.
Und da musste ich die Situation wieder entschärfen. Es war auch Gott sei Dank alles ganz schnell geklärt und ich habe der Kleinen dann erzählt, hast du dich erschreckt und weil du dich erschreckt hast, hat sich dann der Hund erschreckt. Und dann hat sie auch am Ende gelacht und das war alles Gott sei Dank nicht dramatisch. Aber es hat mit mir ganz viel gemacht, weil ich gemerkt habe, so sollte es nicht laufen. Der Hund sollte nicht permanent gestresst und angespannt sein und nur wenn irgendetwas unvorhergesehen läuft, kann es direkt aus dem Ruder gehen.
Ja.
Weil es hätte auch anders laufen können.
Mhm.
Wenn sie das Mädchen angesprungen hätte, hätte es auch ins Auge gehen können.
Klar.
Sie war in dem Moment angeleint, deswegen ist Gott sei Dank nichts passiert.
Ja. Alleine dann ja so verbellt zu werden, reicht ja aus, dass so eine Situation dann eventuell kippt, ne? Auch wenn sie dann natürlich nicht beißt oder so in dem Moment, aber dann das Mädchen zu verbellen, reicht ja für eine total unangenehme Situation.
Absolut.
Und dann willst du mit Kindern arbeiten, die ja positive Erfahrungen sammeln müssen, sich öffnen sollen, wo der Hund eben eine Brücke darstellen soll. Und dann ist das natürlich schon eher kontraproduktiv, wenn die Kinder sich nachher mehr dem Hund anpassen müssen, damit der Rahmen erhalten bleibt.
Ganz genau. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich gehofft, dass es noch irgendwie wird.
Mhm.
Und dann habe ich gemerkt, nein. Nein. Ich tue mir damit selber auch überhaupt gar keinen Gefallen, mich da so dran festzuklammern. Und das war, glaube ich, auch eine wichtige Lektion für mich, dass Pläne nicht immer so laufen, wie man sie sich vornimmt, weil ich das von vorher gar nicht kannte.
Ah, okay, ja. Spannend.
Ich war noch nie großartig auf einen Plan B angewiesen. Ich habe mich für ein Studium entschieden, dann konnte ich meinen Bachelor in der Regelstudienzeit machen. Ich habe auch meinen Führerschein damals beim ersten Versuch, Master, das hat alles geklappt. Die Jobs, die ich wollte, habe ich bekommen. Also es lief immer alles ganz gut und ich habe gedacht, ich habe einen Plan und das wird jetzt mit dem Hund auch genauso klappen, weil ich mache ja alles, was man dafür machen sollte und informiere mich und gebe mir Mühe. Ja, aber sobald da ein anderes Lebewesen involviert ist mit seinen eigenen Eigenschaften und Charakterzügen und auch Grenzen, muss man erstmal lernen, dass es nicht mehr um einen selber nur geht.
Ja. Und dass man auch nicht die alleinige Macht darüber hat, ne, dass etwas funktionieren oder klappen kann. Es ist mit einem Hund natürlich eine etwas andere Nummer.
Da absolut.
Es ist begrenzt, das, was man halt von sich aus leisten kann, beziehungsweise, dass das, was wir Menschen glauben, leisten zu müssen, ob das dann auch genau das Richtige ist, was dann da ankommt, ist ja auch nochmal so eine ganz andere Nummer. Ne? Also man muss sich ganz anders auf die Situation und auf den Hund eventuell einstellen. Ja, spannende Erfahrung auf jeden Fall. Und ja, wie würdest du denn sagen, hat das die Beziehung zu deinem Hund beeinflusst? Also jetzt vor allen Dingen auch in der Zeit, wo es eben nicht so lief. Also ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell auch so eine Art Frustration oder so aufgekommen ist.
Ja, ich fand es auch unglaublich frustrierend, wie viele Menschen ich in meinem Umfeld mit Hunden habe, die gar nicht viel leisten für die Hundeerziehung, ehrlicherweise. Aber der Hund ist einfach unfassbar unkompliziert und deswegen funktioniert es wunderbar.
Mhm.
Also schön für die,
ja.
Frustriert für mich. Wie gesagt, also es war eine neue Situation für mich und ich dachte mir immer wieder, ich mache doch alles richtig. Warum macht der Hund das denn jetzt nicht so mit, wie ich das... Also wie es der Plan ist sozusagen.
Ja. Warum stellt sich das Ziel nicht ein?
Genau, und warum erkenne ich keine Fortschritte oder eher sogar manchmal eher Rückschritte?
Mhm.
Und ja, das war auf jeden Fall stellenweise schwer für mich auszuhalten. Ich habe mich dann immer mal wieder mit meinem Mann auch darüber unterhalten, um das Worst-Szenario durchzugehen. Was passiert, wenn ich mit Thaler diese Prüfung nicht schaffe? Wie gehen wir damit um? Weil wir sind ja beide berufstätig. Wie machen wir das dann?
Okay, da hing ja dann für euch auch noch mehr dran, ne? Weil der Plan war ja, okay, also ich kann den Hund mir leisten zeitlich, weil er mich auf die Arbeit begleiten kann.
Genau.
Setzt einen dann ja vielleicht auch nochmal ganz anders unter Druck.
Absolut. ja, das Ende vom Lied war, dass wir uns einfach Druck rausgenommen haben, indem wir gesagt haben, gut, dann ist sie ein Familienhund. Dann ist sie halt nun mal kein Therapiebegleithund und das ist auch okay. Oder sie ist es vielleicht erst in 5 Jahren. Also, dass wir sagen, nur weil es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, heißt es nicht, dass es nie der richtige Zeitpunkt ist. Spoiler an der Stelle. Nach 8 Jahren würde ich die Prüfung immer noch nicht mit ihr machen. aber es ist sehr viel mehr Ruhe bei uns reingekommen und wir haben einen anderen Fokus gelegt. Wir haben auch irgendwann verstanden, dass dieser Hund ständig unter Anspannung steht und eigentlich kaum schläft.
Ja, okay.
Also, selbst wenn sie auf ihrem Platz geruht hat, war sie nie entspannt, weil sie immer überall mit hingegangen ist, geguckt hat, was wir machen. Und das mussten wir dann auch erstmal lernen, auch unter anderem ja in Zusammenarbeit mit dir haben wir da ganz viel gelernt, wie wir sie begrenzen, sodass sie auch mal durchatmen und zur Ruhe kommen kann. Mhm. Und seitdem ist es, also zu Hause ist es super entspannt inzwischen. Mhm. Aber wir haben natürlich trotzdem noch unsere Themen. Und natürlich war auch meine Erwartungshaltung, selbst wenn es in Anführungszeichen nur ein Familienhund ist und sie mich bei der Arbeit nicht begleiten kann, dass ich entspannte Spaziergänge mit ihr habe. Aber auch das, es ist Training, wenn wir zusammen spazieren gehen. Ja. Also ich muss sie begrenzen. Wir arbeiten, sie kann zwar Leinführigkeit, keine Frage, aber sobald irgendwelche Reize von außen kommen, die sie aus dem Konzept bringen, ist es wieder ein Thema. Mhm. Und da müssen wir jedes Mal wieder zur Ruhe kommen und immer wieder dran arbeiten. Und die Zeit hat man natürlich nicht immer im Alltag.
Ja.
Das heißt aber auch, dass mal eben eine Runde irgendwie ganz schnell durch den Park gehen oder durch den Wald, das geht halt nicht. Ne? Wir nehmen uns dann die Zeit und die Ruhe.
Die Zeit muss man sich dann nehmen, ja, weil sie wahrscheinlich ganz schnell angetriggert ist von äußeren Dingen. Also wahrscheinlich kommt einfach schnell eine Aufregung in sie rein. Oder was heißt wahrscheinlich? Ich kenne sie ja auch.
Ja.
Kommt schnell eine Aufregung in sie rein, die du einfach dann beim sensiblen Hund einfach sofort dann immer merkst. Ne?
Absolut.
Genau, und dann sind es eben immer diese Dinge, die man dann halt so immer dem Hund so, ich sag mal, anlastet oder die Verantwortung auf Seiten des Hundes legt, wenn es dann um so Themen geht, genau wie Leinenführung oder dass er vielleicht einfach ruhig ist und sich nicht aufregt und das ist ja dann, steht ja dann im Zusammenhang vielleicht mit Bellen oder was auch immer und aber selber dann die Idee hat, ich muss jetzt mal schnell durch den Park gehen und dann bringt man ja selber schon so viel
Energie mit
rein, dass auch die ganze andere Erwartung gar nicht mehr für den Hund dann schon leistbar ist. Ne? Das ist immer so eine Sache. Und wann war denn der Punkt, also beziehungsweise du hast ja gerade schon gesagt, dass die Situation mit dem einen Mädchen für dich so ein Umdenken war. Wie alt war Thala dann, als ihr beschlossen habt, dass sie dann halt kein Therapiebegleithund wird?
Sie müsste so 1,5, 2 Jahre gewesen sein.
Mhm.
Also quasi der Zeitpunkt, wie gesagt, ich habe ja bei der Fortbildung alles mitgemacht und habe dann die Prüfung extra erstmal ausgesessen und dachte, vielleicht die nächste oder die übernächste Prüfung wird es. Und in der Zeit habe ich sie immer mit weiter zur Arbeit genommen und ich glaube, sie hat mich so 9 oder 10 Monate bei der Arbeit begleitet.
Ah, ja.
Aber war immer, also ganz lange Zeit auch einfach nur passiv dabei, bis ich dann gesagt habe, nee, also ich habe es dann auslaufen lassen. Genau, das bringt nichts.
Und wie hat sich das denn auf eure Beziehung ausgewirkt, als du dann das so mehr oder weniger losgelassen hast?
Entlastend, tatsächlich. Also wir haben ja dann, wie gesagt, den Fokus zu Hause auch auf mehr Ruhe gelegt, haben wir auch schon vorher probiert. Aber ich habe schon gemerkt, dass das ja schon auch eine stressige und angespannte Situation auf der Arbeit für sie war. Selbst wenn sie nur in ihrer Hundebox geschlafen hat, war sie abends K.O.
Ja, ja,
also alleine, weil ich auch mit dem Bus mit ihr hin und zurück gefahren bin. Das war ja für sie schon herausfordernd, für mich auch.
Ja.
Ist gar nicht so einfach, dann fremden Menschen zu sagen, dass sie den Hund bitte ignorieren sollen. Wenn es so ein schöner, weißer Hund ist.
Nicht anfassen, danke. Ja,
genau, mit einem flauschigen Fell.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr so 100%ig, es ist jetzt auch schon lange her. Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann fühlt sie sich auf jeden Fall wieder entlastend an. Es hat den Stress rausgenommen. Wir mussten dann natürlich trotzdem erstmal auch umplanen. Ich war zwar noch nicht Vollzeit arbeiten, aber das stand ja so vor der Tür, wie wir es dann machen können. Ich hatte mich dann dafür entschieden, erstmal nur 30 Stunden die Woche zu arbeiten und hatte dich ja dann auch Gott sei Dank kennengelernt. Ja. Und du warst ja dann, glaube ich, 1 oder 2 Mal die Woche sogar bis mit ihr spazieren gegangen.
Ja, doch, die kam ja dann auch regelmäßig mit auf meine Gassi-Runden.
Genau. Und so haben wir dann quasi irgendwie einen Plan für uns geschmiedet, wie wir das alles unter einem Hut bekommen.
Ja, gibt immer dann eine Lösung. Ne?
Ja. Und inzwischen, also wir sind dann auch vor inzwischen 4 Jahren aus der Fußgängerzone rausgezogen, wohnen jetzt etwas ländlicher, haben direkt Felder und einen Wald um die Ecke, haben einen großen Garten.
Schön.
Seitdem ist es natürlich sehr viel ruhiger und entspannter für alle geworden, für den Hund und für uns. Und wir müssen uns da nicht mehr so einen Druck machen. Wir können auch einfach Bewegungsangebote im Garten schaffen oder mit ihr aufs Feld gehen, wo gerade keiner unterwegs ist. Und können sie dann richtig laufen lassen und eine schöne Zeit haben,
ja,
ohne jedes Mal Angst vor Konfrontation
zu kriegen. Ja, ja, oder halt eigenen Stress, ne? Dann, also manchmal ist man ja gut drauf, dann kriegt man das ja gut hin mit den Konfrontationen oder dem Stress oder eben, wenn man vor allen Dingen einen Hund hat, der einfach Anleitung braucht, ne? Also die Thala ist halt einfach, ja, wie du es beschreibst, kein Selbstläuferhund, ne? Mhm. Also das ist ja kein Hund, mit dem kannst du irgendwie Gedanken verloren durch die Gegend gehen, sondern die braucht einfach aufgrund ihrer Sensibilität jemanden an der Seite, der sie wirklich führt. Und das ist halt wirklich ein aktiver Prozess. So, das darf man halt nie unterschätzen. Und das gelingt einem ja, je nachdem, wie voll oder leer die eigenen Akkus so sind, halt mal besser und mal weniger. Und wenn man dann, wie ihr vorher, in einer Fußgängerzone wohnt, wo man dann praktisch die Tür aufmacht und direkt mittendrin ist im Trubel, erfordert das von einem ja viel, viel mehr, als wenn man, wie ihr jetzt wohnt, genau eher so ein bisschen ländlich und das Feld um die Ecke, wo man dann, wenn man Glück hat, vielleicht sogar gar keinen trifft, anstatt die volle Dröhnung an Menschen.
Ja. Also tatsächlich gibt es bei uns in der Siedlung viele Hundebesitzer, aber es ist ein anderes Miteinander, es ist rücksichtsvoll. Die sehen, ich leine meinen Hund an,
ja,
und dann leihen die ihren Hund auch an.
Ja.
Und es ist alles sehr viel übersichtlicher,
ja,
als jetzt
ja,
der Park in der Nähe der Fußgängerzone, wo alle hingehen.
Ja, ja, klar.
Ob das Kinder, Familien, andere Hunde sind,
ja,
unangeleint und auch eher rücksichtsloser,
ja,
vielleicht.
Ja.
Ne? Das ist tatsächlich, es ist ein anderes Setting. Ja, und wie du schon sagst, man hat ja auch jeden Tag irgendwie eine andere Tagesform.
Mhm.
Hat man jetzt die Zeit und die Ruhe, richtig quasi diesen Spaziergang auch wie eine kleine Trainingseinheit zu meistern? Oder hat man vielleicht auch selber mal einen schlechten Tag,
ja,
und die Nerven liegen gerade blank, weil irgendwas vorgefallen ist oder einfach irgendwas gerade ist oder man einfach angespannt ist? Muss ja nicht immer irgendwas sein. Und auch das zu akzeptieren, dass man sagt, okay, heute ist jetzt vielleicht nicht mein Tag und heute machen wir lieber die kleine Runde.
Richtig.
Und dafür machen wir im Garten noch irgendwie was Schönes und nimmt sich da einfach den Stress raus. Das ist, und auch bei ihr ist es ja auch, ist es ja nicht nur bei mir hormonell manchmal schwierig, sondern auch bei ihr. Sie wird ja auch zweimal im Jahr läufig und dann hat sie auch unterschiedliche Phasen, die sie durchläuft. Was ich auch immer sehr spannend finde.
Ja.
Das und je nachdem, weiß ich genau, entweder denkt sie gerade mit zwei Gehirnzellen oder ich kann richtig mit ihr arbeiten.
Absolut. Ja, wenn du jetzt so auf die ganze Zeit so zurückblickst oder vielleicht auch gerade nochmal auf den Anfang, wenn man jetzt hier, wie wir, gerade nochmal so intensiv darüber spricht, würdest du heute irgendwas anders machen oder gibt es manchmal Momente, wo du deinem ursprünglichen Ziel noch so ein bisschen hinterher trauerst?
Also ich muss sagen, ich stehe heute beruflich auch nochmal woanders. Ich bin zwar immer noch in der Sozialpädagogik tätig, aber heute arbeite ich in der Berufsorientierung. Bin zwar auch Autismustherapeutin, aber arbeite da gerade nicht in dem Bereich drin. Das ließe sich gar nicht so gut mit Hund vereinbaren. Deswegen ist es jetzt gerade nichts, was ich vermissen würde.
Ah, okay.
Und ich bin ganz glücklich da, wo ich gerade stehe, weil ich auch immer wieder die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen. Und dadurch lässt sich gerade mein Beruf und mein Privatleben mit Hund sehr, sehr gut vereinbaren.
Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass du heute glücklich mit deinem Hund bist?
Ja, ich bin sehr glücklich. Ich liebe die über alles, keine Frage. Also sie hat ihre Themen, aber ich bin halt auch total daran gewachsen, an diesen Themen.
Ja. Was würdest du sagen, ist das größte Learning oder was hättest du ohne Thala nicht gelernt in deinem Leben?
Also weil sie mir auf jeden Fall sehr viel Unterstützung geboten hat zu lernen, ist Grenzen setzen. Und das nicht nur für mich, sondern eben auch für sie.
Ja.
Ich glaube, ich war vorher ein bisschen mehr People-Pleaser und ein bisschen angepasster. Bin ich wahrscheinlich auch immer noch ein Stück weit. Keine Frage.
Aber heute halt weniger.
Liegt wahrscheinlich auch an der Sozialisierung, die wir so als Frauen über uns ergehen lassen müssen. Aber seien es zum Beispiel Freunde, die zu Besuch kommen und ich sage, nein, der Hund wird erstmal ignoriert, obwohl ich genau weiß, die möchten gerade so gerne zu ihr ins Köpfchen und sie einmal durchknuddeln.
Ja.
Und ich weiß ja auch, dass das funktionieren würde, weil mein Hund unsere Freunde kennt. Aber ich weiß, dass sie auch Stress hat und dass sie immer noch nach wie vor lernen muss, dass der Besuch sich nicht um sie dreht, sondern um uns. Und oder auch bei Spaziergängen Grenzen zu setzen. Dass man den Leuten wirklich, die man nicht kennt, zuruft, bitte leihen Sie Ihren Hund an. Ich möchte keinen Kontakt. Das ist mir am Anfang schwer gefallen und ich bin oft in Situationen reingeplumpst, die nicht gut für uns waren. Und heute habe ich da überhaupt gar keinen Vertrag mehr.
Ja,
das definitiv.
Ja, Grenzen setzen ist bestimmt so ein ganz wichtiges Thema. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Beziehungsweise ich kenne es auch von mir selbst, dass es ein Learning ist, was aber ganz viel, finde ich, verändert und was einem auch selber so ganz viel gibt. Aber so ein Hund, gerade so ein Hund wie Thala, kann einem da ja schon aus der Komfortzone heraushelfen und einem wirklich auch in der Weiterentwicklung Entwicklung bestärken.
Was ich vielleicht noch anders machen würde, also ich würde heute keinen Hund mehr vom Züchter holen. Wie gesagt, ich liebe meine Hündin,
ja,
aber ich würde es heute anders machen. Und vielleicht eine kleine Message auch an alle, die uns hören. Es gibt so viele Hunde, die ein Zuhause suchen und die das auch ganz stimmt. toll sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Zucht unbedingt noch so zeitgemäß ist aktuell. Und man sieht auch, wenn man Pläne hat und einen guten Züchter irgendwie heraussucht und alles nach Plan, Informationen, die man sich zusammensucht, versucht zu meistern, ist es trotzdem kein Versprechen, dass es auch gelingt.
Ja, das ist es. Ne? Also das ist ja etwas, was ganz viele denken oder glauben, dass, ach, ich hole mir den Hund vom Züchter, da kann nichts schief gehen.
Mhm.
Ne? Also das war ja vielleicht auch ein Gedanke oder ein Glauben, den du am Anfang hattest.
Auf jeden Fall.
Und das... Genau, und dann passiert da aber noch irgendwie so viel Entwicklung, was bei so einem kleinen Welpen noch gar nicht so sichtbar ist, weil der gerade so, ein kleiner Spross ist, aus dem halt eben noch die große Pflanze erwächst.
Ja.
Und was da noch so alles drin schlummert und noch so ans Tageslicht kommt, das lässt sich am Anfang nicht unbedingt festmachen. Und je nachdem, wie extrem man dann was machen will, wie du jetzt dann auch in die Therapie Hundearbeit, dann ist es ja manchmal schon wichtig, aber so wie du es jetzt vorhattest, hätte man es, glaube ich, auch mit einem Erwachsenenhund hingekriegt. Anders ist es so bei diesen Blinden oder Assistenzhunden, die werden ja wirklich ab Welpenalter schon irgendwie darin ausgebildet, aber die müssen ja auch viel eigenständiger dann ja mit ihren Leuten zum Teil arbeiten. Und das glaube ich auch. Also so ein fertiger Hund, der einfach schon durch die Pubertät durch ist, lässt sich viel, viel besser einschätzen und ist weniger Überraschungspaket, sage ich mal, als sogar auch ein Welpe. Der ist halt nicht... Es ist halt nicht so ganz das unbeschriebene Blatt, sondern die Genetik spielt da halt schon auch echt eine riesengroße Rolle.
Absolut, ja. Ja, und ich glaube, auch dieser Schritt zur Akzeptanz ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Dass man auch dann den Hund genauso wie jeden anderen Menschen ja auch so annimmt, wie er ist und nicht versucht, ewig lang irgendwie herum zu doktoren, um zu schauen, ob sich gewisse Eigenschaften doch noch ändern lassen.
Ja,
also,
ja.
Weil wenn dein Hund einfach nicht so gerne andere Hunde oder andere Menschen um sich herum hat, dann wird sich das nicht unbedingt ändern, nur weil man alles dafür tut.
Ja, genau. Oder man müsste eben vielleicht Dinge tun, damit sich das ändert, die dann wiederum nicht in den Umgang passen. Ne? Also, weil dann wäre man ja so beim Thema, der Hund dürfte gar nicht mehr sich mitteilen oder gar nicht mehr sagen, was so seine Empfindungen sind. Geht ja dann nur noch darum, dass der Hund dann das ausführt, was der Mensch möchte und gar keine Berechtigung mehr hat, sich eben da überhaupt mitzuteilen.
Und das ist nicht schön. Dann brauchen wir keine Lebewesen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann können wir auch Puppen nehmen.
Ja, richtig. Dann lieber ein Roboter.
Der
hat auch keine eigenen Bedürfnisse und auch kein eigenes Wohlbefinden.
Ja.
Genau. Nee, aber ich finde das echt toll, also auch, dass du praktisch dann deine Pläne an deinen Hund angepasst hast und dass vor allen Dingen du dann im Endeffekt dich ja entschieden hast, deinen Hund so zu nehmen, wie er ist und ihn trotzdem lieb hast.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich liebe die sehr.
Sehr schön. Und und dabei auch noch etwas lernen konntest und dich, denke ich, nach wie vor noch weiterentwickelst.
Ja, das hoffe ich. Ich werde nicht auf der Stelle stehen bleiben.
Nee, um Gottes Willen. Sehr schön. Ja, dann finde ich, ist das doch ein schönes Schlusswort.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte und bin sehr gespannt. Das ist der erste Podcast, bei dem ich mitspreche.
Ja.
Also ich höre sehr gerne Podcasts bisher. Ich habe noch nie mich an einem beteiligt, deswegen. Und hoffe, irgendjemand kann da vielleicht Nutzen rausziehen von meiner Geschichte.
Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da schon Parallelen, sage ich mal, bis bestimmt zu den Geschichten von dem einen oder anderen gibt, weil gerade dieses Thema mit den Erwartungen und was kann der Hund dann überhaupt leisten und so weiter, ich glaube, das ist schon nicht so ganz so selten.
Mhm.
Von daher vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und so offen warst, da von dir und deinem Hund zu erzählen. Ja, vielen Dank und schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und damit sind wir auch am Ende dieser doch recht vielseitigen Unterhaltung angelangt. Ich bin total gespannt, ob dieses Gespräch für dich vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment bereithielt. Wenn du magst, teil ihn gerne mit uns in den Kommentaren. Für mich steht die Geschichte von Franzi und Thala sinnbildlich dafür, dass es nicht das Ziel sein sollte, seinen Hund rein an seine Vorstellung anzupassen. Viele unserer Hunde lassen sich nicht einfach so in Form biegen. Ist das Trainingsziel zu weit entfernt von den hündischen Bedürfnissen oder dem, wer der Hund im Eigentlichen ist, dann führt das ganz oft in eine Dynamik, die sich mehr nach Kampf als Miteinander anfühlt. Unsere Hunde sind schon wahnsinnig anpassungsfähig, aber auch ihre Anpassungsfähigkeit ist begrenzt durch zum Beispiel ihre Genetik. Und auch unser Einfluss auf ihre individuellen Erfahrungen oder ihre Entwicklung ist begrenzt durch das Leben an sich. und eben die Dinge, die täglich so ganz ungeplant und unvorhergesehen passieren. Somit können wir uns einmal fragen, ob unser Anspruch und unsere Erwartung an das hündische Verhalten für den Hund überhaupt leistbar ist und welchen Preis er zahlt, um unseren Erwartungen zu entsprechen. Trainingsziele entspringen in den allermeisten Fällen der menschlichen Welt. Es sind unsere menschlichen Ziele, nicht die des Hundes. Wir können dankbar sein für jeden Hund, der unseren Quatsch, den wir uns als Mensch so ausdenken, mit Freude mitmacht. Aber wir dürfen nicht auf die schimpfen, die uns rückmelden, dass es ihnen zu viel ist. Denn Hand aufs Herz, ist unser Miteinander nicht ein viel höherer Wert als das Erreichen eines Trainingszieles oder das Bestehen einer Prüfung? An der Stelle auch nochmal tausend Dank an Franzi für ihren Mut und ihre Offenheit, ihre doch recht persönliche Geschichte mit uns zu teilen. Wie immer freue ich mich über dein Like oder Kommentar und folg dem Kanal, wenn du weitere Aha-Momente erleben möchtest. Vielen Dank für dein Ohr und deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, deine Ina.